In einer kleinen Stadt lebte ein Junge. Wir haben schon von einem Mädchen gehört, jetzt von einem Jungen. Er lebte in einer kleinen Stadt, der ein uneheliches Kind war. Er wusste nicht, wer sein Vater war. Damals war es eine große Schande, in einer kleinen Stadt ein uneheliches Kind zu sein. Und dieser Junge hatte keine Verbindung zur Kirche, aber als ein neuer Pfarrer kam in die Gemeinde, ging er aus Neugier hin, um zu hören, wie er denn predigt. Er war von der Predigt des Pfarrers sehr angetan und kam dann einigermaßen regelmäßig zum Gottesdienst. Allerdings kam er immer zu spät und ging frühzeitig weg. Denn er wollte nicht angesprochen werden. Er wollte nicht die Frage beantworten müssen, wer seine Eltern sind. Denn er schämte sich zutiefst, dass er seinen Vater nicht kannte. Aber eines Tages war er von dem Gottesdienst so tief angesprochen worden, dass er vergaß, frühzeitig wegzugehen. Die Menschen standen schon in den Gängen, als er merkte, dass der Gottesdienst zu Ende war. Er versuchte, so schnell wie möglich hinauszukommen, aber als er dabei war, sich durch die Menschen hindurch zu schleichen, hat ihn jemand an der Schulter gepackt. Er drehte sich um und sah den Pfarrer, der ein großer Mann war. Der Pfarrer fragte ihn: Wer bist du? Wer ist dein Vater? Jetzt war die Situation eingetreten, die der Junge um jeden Preis vermeiden wollte. Er dachte, er würde jetzt sterben. Aber ehe er ein Wort sagen könnte, sagte der Pfarrer: Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Familie. Es gibt eine eindeutige Familienähnlichkeit, denn du bist ein Kind Gottes. Und dieser Moment war ein Wendepunkt in seinem Leben. Der Junge wurde übrigens später der Gouverneur eines Bundesstaates. Ihr Lieben, das ist eine gute Geschichte, eine sehr gute Geschichte, denn sie gilt im Grunde genommen jedem von uns. Und wie gut, dass wir sie so hören dürfen. Denn jeder von uns hat schon ähnliche Unsicherheitsfragen in seinem Herzen bewegt. Wer bin ich denn? Wo gehöre ich hin? Was macht mich aus? Und so weiter. Das sind die Fragen, die uns in unserer geistlichen und auch sonstigen Persönlichkeitsentwicklung sehr stark fest und zurückhalten können, wenn wir ihren Kreislauf nicht durchbrechen. Wir werden nie innerlich frei und nie etwas Größeres erreichen können, wenn wir uns von den herkömmlichen Negationen in uns nicht befreien. Und diese Negationen in uns sind schon ziemlich vielfältig. Ich bin nichts. Ich kann nichts. Ich stelle nichts Besonderes dar. Oder ich kann mich selbst nicht leiden. Oder ich schäme mich für dies und jenes in meiner Biografie oder aus meiner Herkunftsfamilie oder aus meinem Land, wo ich herkomme oder was auch immer. Oder ich traue mir nichts zu. Oder ich kann mir etwas Besonderes, etwas Bestimmtes nicht verzeihen. Oder mit mir ist nichts anzufangen und so weiter. Es sind so viele Negationen, die in unserem Herzen stecken können, die uns fest und zurückhalten in unserer geistigen und sonstigen Persönlichkeitsentwicklung. Es ist kein Wunder, dass der Junge, von dem die Geschichte erzählt, später ein Gouverneur wurde. Denn die Erfahrung mit Gott stellt unser Selbstverständnis auf eine ganz andere Ebene. Wir sind Kinder Gottes. Genau das ist auch der Schlüsselsatz, den uns der Heilige Geist immer wieder in Erinnerung ruft. Den haben wir in der letzten Predigt schon gehört und auch an der Wand gelesen. Da heißt es, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und dieser Zuspruch, wir sind Kinder Gottes, denn der Heilige Geist in unserem Inneren uns immer wieder mitteilt, dieser Zuspruch ist wichtiger sogar als all die Gaben des Heiligen Geistes, die wir im Leben und im Glauben immer wieder erstreben sollten und praktizieren sollten. Dass ich bin ein Kind Gottes. Es ist wichtiger als alles andere, was wir vom Heiligen Geist und von Gott empfangen können. Und diese Grunderfahrung ist entscheidend nicht nur bei unserer Identitätsbildung, sondern auch bei der Frage nach der Heilsgewissheit. Darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen in einer ausführlichen Predigt mit vielen entsprechenden dazugehörigen Bibelstellen. Zum Nachlesen ist die Predigt in Manuskriptform auf unserer Homepage. Wer nicht dabei war, kann sich einwählen und nachlesen. Und heute handelt es sich mehr um die Fragen, was kann unsere Heilsgewissheit stören? Heidi hat am Anfang eine schöne Folie vorgeführt mit einem Weg und da waren Steine und noch ein Brocken weiter hinten. Es gibt immer auf dem Weg irgendwelche Hindernisse. Was kann unsere Heilsgewissheit stören? Und jetzt kommen die Folienführung dieser Predigt exklusiv. Die erste Störung ist eben die diese Geschichte von dem Jungen zugrunde liegt, nämlich keine klare Identität haben. Die erste Störung. Keine klare Identität haben. Das ist auch verständlich und kann auch etwas dauern, bis ein Mensch zu seiner Identität findet. Es gibt kaum Menschen, die von Anfang an schon ganz genau wissen, was sie sind und wo sie hingehören und ganz doll zu sich stehen und ganz schön rund sind in ihrer Persönlichkeit. Es holpert immer wieder bei uns Menschen. Bei einem mehr, bei einem anderen weniger. Aber wir müssen erstmal einen Weg gehen, um zu uns selbst zu finden. Und viele Menschen müssen oft einen längeren Weg gehen, um zu sich selbst zu finden, als ihnen das gefällt oder als sie das erwartet haben. Dazu gesagt, wo wir auch immer auf diesem Weg unterwegs sind, wo wir uns auch immer befinden, es ist am besten, möglichst früh jemanden sagen zu lassen oder von jemandem sich selbst sagen zu lassen, im Namen Gottes und in der Autorität Gottes, bekräftigt durch Gottes Wort, du bist ein Kind Gottes. Dass dir jemand das sozusagen im Namen Gottes mit seiner Autorität einfach zuspricht. Du bist ein Kind Gottes. In jungen Jahren oder zwischendurch und auch spätestens in älteren Jahren. Das ist sehr wichtig und sehr gut zu hören. Die zweite Störung lautet, ich muss unbedingt viel tun, um Gott zu gefallen, beziehungsweise um in den Himmel zu kommen. Und das klassische Beispiel ist dafür die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Was heißt er bei ihm? Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Beziehungsweise eine andere Frage, was darf ich nicht, wenn ich mich auf den Weg mit Gott mache? Das ist besonders in den orthodoxen Kirchen üblich. Nicht zu fragen, was habe ich bei Gott, wovon profitiere, wenn ich im Glauben mit Gott lebe, sondern was darf ich nicht? Es gibt in der orthodoxen Kirche so einen Kirchenkalender. Jeden Tag oder spätestens einmal in der Woche gibt es irgendwie so einen besonderen Kirchen- oder Namenstag. Und es wird deutlich aufgeführt, was man an diesem Tag alles nicht machen darf. Und in so einem Glaubensverständnis leben dann auch die Menschen. Völlig falsches Verständnis und völlig falscher Ansatz. Was muss ich tun? Was darf ich nicht? Gott sieht es ganz anders. Im Christentum geht es nicht um Tun, sondern um die Person Jesu. Wenn es darum ginge, wie gut wir vor Gott stehen oder stehen müssten, bräuchte es überhaupt kein neues Testament geben. Da könnte ruhig alles beim Alten Testament bleiben, beim Gesetz, bei den Geboten. Gut war's. Probier mal. Bemühe dich. Wird schon irgendwie. Oder auch nicht. Aber es gibt eben das Neue Testament, gerade aus dem Grund, weil es auf Jesus Christus ankommt, in Fragen der Beziehung zu Gott und in Fragen unserer Zugehörigkeit zu ihm und in Fragen des ewigen Lebens und dementsprechend auch der Heilsgewissheit. Jesus sagt zu dem Jüngling, folge mir nach. Das heißt, lebe mit mir in Gemeinschaft. Verbinde dich mit mir, bleibe bei mir. Lebe nicht für deine eigenen Vorsätze, noch für die Vorgaben der anderen, welche Art das auch alles sein mag. Aber wir rutschen immer wieder als Menschen, auch als gläubige Menschen, in diese Leistungsspirale herunter und herab. Eine andere Extreme im Tun für Gott ist, dass man sehr eifrig seine Verheißungen zum Thema seines Lebens macht. Man will so viel mit den Möglichkeiten Gottes erreichen, für Gott und für Menschen tun. Als Beispiel dazu können wir die Situation der Jünger Jesu nehmen, wo sie von seiner Sendung zu ihm zurückkommen und begeistert sind, was alles ihnen gelingt. Sie können die Kranken heilen, sie können die Dämonen austreiben und noch mehr. Aber was sagt Jesus zu diesen 70 Personen? Damals waren noch 70, nicht, oder sogar 72, je nachdem, wen man liest, ob Lukas oder Matthäus oder Markus, noch nicht 12. Und Jesus sagt zu ihnen, zu ihrer eifrigen Begeisterung für die großen oder großartigen Möglichkeiten Gottes, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes, zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass euer Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist der Dreh- und Angelpunkt eures Selbstverständnisses. Entweder verschreiben wir uns dem Ziel, Gottes Gebote möglichst genau zu befolgen, oder wir ereifern uns, Gottes Verheißungen nachzujagen. Aber pendeln zwischen Gebot und Verheißung bringt keine beständige Erfüllung. Das wusste Jesus ganz genau. Und deswegen sagt er dem einen Menschen, er soll in die Gemeinschaft mit ihm hinein investieren, und den anderen, sie sollen sich vor allem an dem orientieren, was er für sie getan hat. Ihre Namen sind durch den Glauben an ihn, durch seine Rettung im Himmel eingetragen in das ewige Buch des Lebens. Eine Mühe um das Heil oder eigene Mühe um das Heil oder übereifertes Streben nach noch mehr Heiligkeit zählen eigentlich irgendwo zu den größten Störungen für die Heilsgewissheit. Denn in beiden Fällen wird man damit nicht fertig. Salziges Wasser trinken oder süßes Wasser trinken, davon hat man nur noch mehr Durst, obwohl man trinkt. Jesus bittet aber ein frisches Wasser. Ein frisches Wasser, und zwar umsonst und dauerhaft. Und dieses Wasser stillt jeden Durst. Stillt jeden Durst, auch wenn man vielleicht gar nicht so viel getrunken hat, weil man eben dieses frisches Wasser von Jesus trinkt. Achte bitte darauf, wenn es um die Heilsgewissheitsfrage geht, wie viel Raum hat Gott selbst in deinem Herzen? Wie viel Raum darf Jesus selbst in deinem Herzen besitzen und bewohnen? Und worüber freut sich dein Herz mehr? Über erfüllte Vorhaben, Frömmigkeitsvorhaben oder über die gemachten geistlichen Erfahrungen oder über die himmlische Bürgerschaft, die aus der Gemeinschaft mit Jesus geschenkt wird? Die dritte Störung ist die Vernachlässigung oder das Auslassen von Glaubenspraxis. Vernachlässigung oder Auslassen von Dingen, die zum Glauben dazugehören, zum alltäglichen Leben, zu dem, was eben der Weg mit Gott ist. Wenn ich vernachlässige, in der Bibel zu lesen, es wird eine Auswirkung haben auf mein Selbstverständnis, auf meine Erfahrung Gottes und auf das, wie ich die Heilsgewissheit in mir spüre oder nicht spüre, festhalten kann oder nicht festhalten kann. Wenn ich nicht bete, ist es ein Unterschied, ob ich bete oder nicht, wie es mit der Heilsgewissheit in mir stehen wird, wie sie aufrechterhalten bleibt. Aber auch, wenn ich mit anderen Glaubensgeschwistern über die Glaubensfrage nicht rede, wenn ich mich überhaupt für die Gemeinschaft mit anderen Christen nicht interessiere, das spielt auch irgendwo eine Rolle für die Erfahrung der Dazugehörigkeit zu Gott, zu seinem größeren Werk. Gott hat noch Größeres gebaut als mich, seine Gemeinde, und es gibt noch einen Plan, ein Ziel Gottes. Oder wenn ich bewusst sündige, ich weiß, das ist nicht okay für mich, rein menschlich manchmal ist es nicht okay. Das ist nicht okay von Gottes Vorstellungen für mein Leben, wie Gott mein Leben gestalten möchte, aber ich tue es trotzdem. Und ich sage, ach, der ist schon gnädig genug, wird alles verzeihen und ich missbrauche vielleicht auch dadurch die Gnade Gottes. Das tut auch was mit mir, mit der Erfahrung der Heilsgewissheit. Oder wenn ich mit Enttäuschungen und Verletzungen lebe, lange Zeit vielleicht auch lebe, ohne sie verarbeiten oder heilen zu lassen. Es wird dahin führen, dass ich denken werde, Gott straft mich. Und das schlägt direkt auf die Heilsgewissheit ein. Daher ist es gut, wenn wir unterwegs mit Gott sind, auch diese Glaubensdinge zu praktizieren, drin zu bleiben, in dem, was Gott uns sozusagen aufs Herz gelegt. Aber noch zwei andere Fragen dazu. Kann ich das Heil verlieren? Das Heil, das ich im Glauben an Jesus Christus erworben habe, das Gott einzig und allein durch die Gabe seines Sohnes in dieser Welt gegeben hat, mir geschenkt hat. Kann ich dieses Heil verlieren? Von Gott aus nein. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die dazu deutlich eine Stellung beziehen. Das Kardinale heißt in Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Danach wird aufgezählt, was alles dann dazugehört. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und nichts heißt nichts. Wir werden diesen Vers oder diese Verse anschließend an die Predigt in einer Gebetsgemeinschaft noch miteinander gemeinsam beten. Von Gott aus kann uns nichts trennen. Von mir aus kann es durchaus passieren, je nachdem. Könnte, würde ich lieber sagen, passieren. Der Schreiber von Hebräerbrief bietet seinen Leser, werft euer Zuversicht, euer Vertrauen nicht weg. Da heißt es, es wird nicht irgendwie weggeworfen, es verschwindet, sondern ihr selbst habt damit zu tun. Werft es nicht weg. Ihr habt es irgendwo in der Hand. Werft euer Zuversicht, euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Das ist ein Weg. Das bedeutet, bleibt dran, trotz allem. Trotz allem, was euch passiert, was man euch vielleicht antut von außen und in dem Kontext von dem Vers wird einiges aufgezählt, was die Hebräer damals gelitten haben. Aber auch bleibt dran, trotz eurem eigenen Versagen, trotz innerer Zweifel oder innerer Zerrissenheit, bleibt einfach dran an dem, was Gott für euch getan hat. Darauf kommt es an. Was kann ich dafür tun? Die nächste Frage. Was kann ich dafür tun, dass meine Heilsgewissheit erhalten bleibt und sogar wachsen kann? Ich würde sagen, lese immer wieder die Schlüsselverse der Bibel, die davon sprechen, was Jesus für dich getan hat. Wie Gott dich sieht, wie er mit dir umgeht und in welche Perspektive er dich hineinführt und uns alle zusammen. Dazu habe ich einen Zettel angefertigt, so einen Mitnehmeflyer. Das sind richtig ganz, ganz wichtige Verse. Einige sind vielleicht sogar auch weniger bekannt, aber vom Inhalt unglaublich wichtig. Und ich bitte euch, dass ihr dieses Zettelchen, diesen Flyer irgendwie zurechtfaltet und in eure Bibel hineinlegt und immer wieder auch lest. Und indem ihr diese Verse lest, vielleicht immer wieder auch andere Verse, die in dem Kontext in der Bibel zu finden sind. Das Zweite, nimm immer wieder Seelsorge in Anspruch, wenn du schwankst und wenn du unsicher bist. Dafür sind auch die verschiedenen Gaben in der Gemeinde gegeben, damit wir einander dienen und uns auferbauen, uns stützen, uns begleiten, einander Lasten abnehmen oder teilen und Zuspruch erteilen. Nimm einfach die Seelsorge kleinere Art oder intensivere Art in Anspruch. Dafür sind wir für einander da. Wenn du noch mehr erreichen möchtest, suche dir einen Glaubenspartner zum Austausch, für eine Glaubenszweierschaft, mit dem man sich immer wieder trifft, vielleicht jede Woche oder vielleicht einmal im Monat, vielleicht einmal im halben Jahr und reflektiert sein Leben, seine Erfahrungen mit Gott, seine Fragen, seine Antworten. Das tut gut. Das hilft, die Dinge, die nicht hilfreich sind, zu entladen und somit dein Akku mit Hoffnung, mit Zuversicht und mit Kraft Gottes aufzuladen. Und vor allem investiere in die Zweierschaft mit Jesus. Sei einfach sein Nachfolger. Nicht Mitläufer, nicht Beobachter, nicht Zustimmer, sondern Nachfolger. Lebe in Verbindung mit ihm. Du gehörst zu ihm, er gehört zu dir. Ihr seid zusammen. Lebe in deinem Bewusstsein so mit Jesus. Im buchstäblichen Sinne. Und das Fazit lautet für die zwei Predigten in folgender Weise. Nicht das, was wir tun, beziehungsweise tun sollten, entscheidet über unsere Errettung, vielmehr das, was Gott für uns in Jesus getan hat. Und es ist nicht unser Tun, das uns die Heilsgewissheit sichert, vielmehr das, was er, Jesus, für uns geworden ist und bleibt. Unsere Bemühungen im Glaubensleben sind immer eine dankbare Antwort auf all das, was Gott für uns bereits getan hat. Aber niemals der Grund unserer Errettung, niemals die Mitte unserer Heilsgewissheit. Wie gut ist unser Gott? Halleluja.